Schönen guten Morgen. Ich schaue diese Serien zwar nie, aber ich weiß, im Fernsehen gibt es so Serien, wo jeden Tag geht es weiter. Die ganze Woche nur, am Wochenenden und an Feiertagen nicht. Wir machen es umgekehrt. Bei uns gibt es auch eine Serie. Und die gibt es aber nur am Sonntag. Und wir machen weiter im Markus-Evangelium. Wie schon angekündigt, der König warnt. Kapitel 12, Vers 35 bis 44. In den vorigen Sonntagen haben wir die Fragen gehört, die Jesus gestellt wurden an diesem Tag in Markus Kapitel 12. Da war zuerst die Frage nach der Steuer, ob es rechtmäßig ist, dem Staat die Steuer zu zahlen. Dann kam die Frage nach der Stellung der Ehe, nach der Auferstehung, wie wird das sein? Und dann der Stellenwert der Gebote, welches ist das größte Gebot? Jesus wurde also mit Fragen bombardiert und durchlöchert. Es war also ein Tag der Fragen, aber nach diesen Fragen kam dann die Frage des Tages. Denn dann drehte Jesus den Spieß um und hat er eine Frage gestellt, und da ging es um die Sohnschaft des Christus. Lesen Sie den Text, ab Vers 35. Als Jesus später die Menschen im Tempel lehrte, fragte er: Warum behaupten die Schriftgelehrten, dass der Christus der Sohn Davids sei? David selbst hat doch, geleitet vom Heiligen Geist, gesagt: Der Herr sagte zu meinem Herrn, setze dich auf den Ehrenplatz zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde demütige und sie zum Schemel unter deine Füße mache. Wenn selbst David ihn also Herr nannte, wie kann er da gleichzeitig sein Sohn sein? Und die Menge hörte ihm gern zu. Dieser Abschnitt, den wir heute betrachten, hat drei Teile. Und im ersten Teil geht es also um das Wesen Jesu. Wer ist eigentlich dieser Jesus? Er hatte vorher schon mal in Kapitel 8 die Jünger gefragt: Für wen haltet ihr mich? Nachdem sie ihm erzählt haben, für wen die Menschen ihn halten. Und Petrus antwortete: Du bist der Christus. Völlig richtig. Und trotzdem hat Jesus dann gesagt, sie sollen es niemand sagen. Warum? Und ich denke, weil Petrus und auch die anderen Jünger noch eine falsche Vorstellung hatten, wer dieser Christus ist, was dieser Christus macht. Sie hatten ein falsches Verständnis. Das sehen wir nach der Auferstehung, als Jesus den zwei sogenannten Emmaus-Jüngern begegnet. Und die erzählen ihm und sagen: Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Sie hatten gehofft, dass er der Christus ist. Ja, Petrus hat schon gesagt, dass er der Christus ist. Aber sie haben sich einen anderen Christus erwartet. Einen Christus, der eben Israel von der Herrschaft der Römer befreien wird. Und das war der Christus, auf den sie gewartet haben. Das ist vielleicht eine Zwischenfrage an uns, was wir eigentlich von Jesus erwarten, von diesem Christus. Es gibt viele Menschen, die sind enttäuscht von Jesus. Die haben sich mal bekehrt, die haben mal mit Freuden das Evangelium angenommen und heute sind sie längst nicht mehr dabei. Warum? Weil Jesus sie enttäuscht hat. Er hat sie enttäuscht, weil sie was völlig Falsches von ihm erwartet haben. Sie haben erwartet, dass es, wenn man mit Jesus geht, dass es einem dann besser geht, dass es Christen besser geht als anderen. Das hat schon der Psalmist vor circa 2000 Jahren festgestellt, diese Spannung. Er sagte: Schau dir die gottlosen Menschen an. Während ihr Reichtum wächst, führen sie ein angenehmes und sorgloses Leben. Natürlich nicht alle von ihnen, aber doch, wenn man sich manche anschaut, stimmt das völlig. Und er fragt dann: War es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? Das erwarten auch heute noch manche Menschen von Jesus, dass es uns dann irgendwie besser geht, dass er es irgendwie hier schon belohnen muss, dass wir zu ihm gehören. Nun, zur Zeit Jesu war es allgemein akzeptiert, dass der Messias ein Nachkomme Davids sein würde. Schon Zacharias in seinem Gebet und Loblied nach der Geburt des Johannes sagt: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist zu seinem Volk gekommen und hat es erlöst. Einen mächtigen Retter aus dem königlichen Geschlecht seines Knechtes David hat er uns gesandt, wie er es vor langer Zeit durch seine heiligen Propheten versprochen hat. Jesus kommt aus dem Geschlecht Davids, aus dem königlichen Geschlecht. Das stimmt auch wieder, aber auch wieder nicht ganz. Denn Jesus zitiert dann ja aus dem Psalm 110, die Bibelstelle im Alten Testament, die am häufigsten im Neuen Testament zitiert wird, weil es eben wirklich eine Schlüsselstelle ist. Dort im Psalm 110 heißt es: Der Herr sagte zu meinem Herrn, setze dich auf den Ehrenplatz zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde demütige und sie zum Schemel unter deine Füße mache. Der Psalm 110 war ursprünglich ein Krönungspsalm, ein Einsetzungspsalm. Das heißt, er wurde gesungen, als der König eingesetzt worden ist. Und dann, als das Volk Israel in die Gefangenschaft geführt worden ist und es keinen König mehr gab, dann wurde er umgedeutet auf einen messianischen Psalm. Einen Psalm, der auf den Messias hindeutet. Und das war sicher von Anfang an der Gedanke, denn Jesus sagt ja, der Heilige Geist hat diesen Psalm inspiriert und da ist schon diese Prophetie drinnen. Und das haben wir ja oft in der Prophetie, dass wir eine Doppelbedeutung haben. Und so ist auch hier die Doppelbedeutung ziemlich deutlich. Was im Deutschen nicht ganz so deutlich wird, wie im Hebräischen, ist, dass der Herr zu meinem Herrn sagt, dass das zwei verschiedene Wörter sind. Der Herr ist Jahwe hier, ist Gott. Und er sagte zu meinem Herrn, zu Adonai, ein anderes Wort. Der Herr sagte zu meinem Herrn. Nun, Jesus sagt, wie kann er dann sein Sohn sein, Davids Sohn, wenn David sagt, dass der Herr Gott zu meinem Herrn, zu Davids Herrn, zu dem Adonai das gesagt hat. Die Logik ist vielleicht für uns nicht ganz so nachvollziehbar, weil wir das Alter nicht so schätzen wie die meisten anderen Kulturen in dieser Welt. Je älter man ist, desto würdevoller ist man. Und es ist also völlig undenkbar, dass ein Sohn über dem Vater steht. Ich habe gelesen von einem Missionar in Thailand, der am Anfang immer Probleme hatte, wenn er über Jesus geredet hat, weil ihm jeder Thai gesagt hat, na, schau doch, Buddha ist älter als Jesus. Buddha ist wichtiger. Das Alter spricht Bände. Es ist unmöglich, dass Jesus mehr zu sagen hat als Buddha, weil Jesus später kam. Er hat dann daraufhin angefangen oder nochmal sich überlegt, was die Bibel eigentlich sagt. Und dann fragte er, wer ist älter, Buddha oder Abraham? Und da ist natürlich Abraham älter. Und dann fängt das Evangelium bei Abraham an, denn Gott hat dem Abraham schon gesagt, in ihm werden und in seinen Nachkommen werden gesegnet werden alle Völker. Und so hat er einen neuen Zugang, konnte ihnen ihr Argument wegnehmen, dass Buddha wichtiger ist als Jesus, weil er vor ihm geboren worden ist. Jesus geht also auch auf diese Thematik ein und sagt, wie kann David sagen zum Messias, sein Herr, wenn der Messias sein Sohn ist. Nun, in diesem Zitat aus aus Psalm 110 sehen wir drei Dinge, und die haben wir zum Teil heute schon gesungen, dass Jesus über allen Königen ist. Denn David war der Höchste. Es gab niemand über David. David war der König, und es gab natürlich niemand über dem König. Und jetzt sagt er aber von dem Messias, er ist mein Herr. Er ist über mir. Warum? Weil Jesus der König aller Könige ist. An einer anderen Stelle sagt Jesus, die Königin des Südens kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Jesus ist über allen Königen. Offenbarung 17, Vers 14, das Lamm wird sie besiegen, weil es Herr über alle Herren und König über alle Könige ist, wie wir es zuerst gesungen haben. Jesus ist der Herrscher. Und damit hat er auch die Autorität. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Auch heute. Der sogenannte Missionsbefehl ist ziemlich bekannt, der aber eingeleitet wird mit diesem: Mir ist alle Gemacht gegeben im Himmel und auf Erden. Und deshalb macht zu Jüngern alle Völker. Manchmal wird gefragt, wer uns das Recht gibt, unsere Religion anderen überzustülpen. Nun, es geht nicht um Religion, es geht um Jesus Christus. Und er ist derjenige, der uns das Recht gegeben hat. Und dann sagt dieses Zitat des Psalm 110, dass er einmal den endgültigen Sieg haben wird. Und in der Offenbarung 19, nachdem in Kapitel 17 und 18 über Babylon die Rede war und dann dass Satan ins verbannt wird für 1000 Jahre, dann heißt es: Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, herrscht. Jesus widerlegt also die Schriftgelehrten und sagt: Da ist ein Problem. Der Messias kann nicht nur der Sohn Davids sein. Es ist klar, er ist wirklich der Sohn Davids, er ist wirklich ein Nachkomme Davids, aber er ist eben viel mehr als das. Er ist der Messias, der über David steht, dem alle Macht gegeben ist. Dann lesen wir: Die Menge hörte ihm gern zu. Kann man sich gut vorstellen, dass es denen Spaß gemacht hat, wenn die Schriftgelehrten hier mal vorgeführt worden sind. Man denkt, das ist ja toll. Das wünscht sich jeder Prediger, dass die Menge gut zuhört. Die meisten sehen so aus, als würden sie gut zuhören, aber das weiß man ja trotzdem nicht so genau. Aber die hörten ihm gern zu. Nur, da ist ein kleines Problem. Markus hat genau die gleichen Worte schon mal verwendet, und zwar über den Herodes, als es um Herodes und Johannes den Täufer ging. Und der Herodes immer wieder den Johannes den Täufer geholt hat. Und dann heißt es, er wurde zwar sehr unruhig, wenn er mit Johannes sprach, er hörte ihm aber trotzdem gerne zu. Da würde man denken, das ist doch positiv, wenn jemand gerne zuhört. Aber gerne zuhören heißt leider noch lange nicht, dass man das, was man hört, zu Herzen nimmt und tut. Es war schon im Alten Testament so, bei Hesekiel sagt Gott zu ihm: Du bist für sie wie jemand, der ein Liebeslied singt, der eine schöne Stimme hat und sein Instrument gut spielt. Sie hören, was du sagst, aber sie handeln nicht danach. Wir haben viele Aufforderungen im Wort Gottes, das Wort Gottes zu hören. Aber eben das Hören allein tut es nicht, sondern wie Jakobus sagt, es reicht nicht nur auf die Botschaft zu hören, ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch nur selbst. Dann kommt die Warnung Jesu. Er hat gezeigt, dass die Lehre der Schriftgelehrten nicht ganz passt, dass sie nicht vollständig ist. Und jetzt geht er auf ihr Leben ein. Er belehrte sie weiter und sagte: Hütet euch vor den Gesetzeslehrern. Sie zeigen sich gern in ihren langen Gewändern und erwarten, dass man sie auf den Märkten ehrerbietig grüßt. In der Synagoge sitzen sie in der vordersten Reihe und bei Gastmählern beanspruchen sie die Ehrenplätze. Gleichzeitig aber verschlingen sie den Besitz schutzloser Witwen und sprechen scheinheilig lange Gebete. Ein sehr hartes Urteil wird sie erwarten. Er sagte ihnen in seiner Lehre, das ist auch ein Ausdruck, den Markus schon verwendet hat in Kapitel 4, und das macht deutlich, dass er hier nicht alles sagt, was Jesus sagt. Also er schreibt nicht alles auf, sondern es ist eine Zusammenfassung. Er lehrte sie nicht, steht hier, sondern er sagte in seiner Lehre. Man könnte dazu sagen, unter anderem. Und das merken wir ganz deutlich, wenn wir unseren Text mit den anderen Evangelisten vergleichen. Denn diese kurzen 6 Punkte, die Markus hier anführt über die Schriftgelehrten, die führt Matthäus in Kapitel 23 in einem langen Kapitel aus und zeigt, dass Jesus viel mehr gesagt hat. Aber Markus fasst hier zusammen, was er für jetzt das Wichtigste hält. Und er sagt, hütet euch vor den Gesetzeslehrern. Das hat er auch früher schon mal gesagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Wörtlich, dieses hütet euch heißt, seht weg. Und zwar beständig, immer. Gar nicht hinschauen, sich hier davor hüten. In Lukas, wo wir dieselbe Stelle auch lesen, dort sagt Lukas noch dazu, vor dem ganzen versammelten Volk warnte Jesus seine Jünger. Und dann nimmt er 6 Punkte heraus. 6 Warnungen hier, dass wir nicht so sein sollen, dass wir nicht darauf achten sollen, was die Schriftgelehrten machen. Sie lieben es, sich in wehenden Gewändern zu präsentieren, sagt diese Übersetzung. Kleider machen Leute. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in der Schule sollten wir mal einen Aufsatz schreiben mit dem Titel Kleider machen Leute. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Aber glücklicherweise gab es auch ein anderes Thema zur Wahl. Aber Gott sieht das Herz an. Nur, wie wir von Samuel wissen, wie er der David salben sollte, dass er eben nach dem Äußeren geurteilt hat und gedacht hat, der älteste Bruder wird der König werden. Und Gott sagt, nein, Gott sieht das Herz an. Aber wir sehen eben das Herz nicht. Und von da gesehen neigen wir doch immer wieder dazu, das Äußere zu sehen. Jakobus greift das Thema mal ganz praktisch auf und sagt, nehmen wir an, es kommt ein Mann in eure Versammlung, der goldene Ringe an den Fingern hat und teure Sachen trägt. Ich nehme an, das war damals was anderes als heute die Rolex. Und dann kommt ein Armer in schmutziger Kleidung herein. Stellen wir uns das ganz praktisch vor. Da kommt einer, schicken, tollen Anzug. Man sieht ihm an, der riecht völlig nach Geld. Und dann kommt ein anderer, der riecht auch, aber nicht nach Geld. Und was passiert dann? Dann sagt Jakobus, ihr wendet euch dem gut gekleideten Mann zu und sagt, hier ist ein schöner Platz für dich. Zu dem Armen aber sagt ihr, du kannst dort stehen bleiben, wie die 3 da hinten. Oder setz dich hier an meinen Fußschemel. Nun, genau so kann es uns ja heute nicht passieren. Wir haben keinen Fußschemel hier. Aber, und auch keine besonders guten Plätze, das heißt, die besten Plätze bleiben ja meistens frei. Aber natürlich geht es nicht um das Wörtliche, wie wir da reagieren, aber wie reagieren wir innerlich, wenn so jemand reinkommt? Die Antwort ist natürlich nicht, dass wir jetzt in diesem Bild gesprochen auch zu dem Reichen sagen, setz dich hier zu meinem Fußschemel, sondern dass wir den Armen genauso behandeln wie den Reichen. Der Gründer von den Wycliffe-Bibelübersetzern, Uncle Cam, hat in Südamerika, in Peru gearbeitet. Und es gibt den Bericht über diese Geschichte, dass er hohen Besuch in seinem Haus hatte. Einer der Minister war da. Und die Tür war einen Spalt offen. Und ein Indianer kam und wollte auch mit Uncle Cam reden. Aber er hat durch den Spalt gesehen, da sitzt der Minister drinnen. In dem bequemen Sessel, hat Tee gekriegt. Natürlich hat er sich nicht getraut, hineinzugehen. Und als der Minister weg war, dann ging auch der Indianer hinein. Und zu seiner Überraschung wurde ihm der gleiche Sessel angeboten. Und er hat genauso Tee gekriegt wie der Minister. Das ist die Geschichte. Nicht den Reichen schlechter behandeln, sondern den Armen genauso behandeln, wie den Reichen. Nicht nach dem Äußeren gehen, sondern nach dem Herzen. Und weiter sagt Jesus, sie lieben es zu sehen, wie sich alle tief vor ihnen verneigen, wenn sie über die Marktplätze flanieren. Mir gefällt diese Übersetzung, weil sie noch ein bisschen deutlicher macht, worum es geht. Da steht nur, sie lassen sich gerne grüßen. Nur, es ging nicht darum, dass jemand nur im Vorbeigehen guten Tag sagt oder grüß Gott, sondern damals war es, dass man sich erheben musste, wenn einer von ihnen vorbeikam. und sich eben verbeugen musste. Das war ihnen wichtig. Es erinnert uns an die Geschichte von Haman und Mardochai, wo der Haman erhoben wurde zum Zweithöchsten im Königreich und der Mardochai blieb einfach sitzen, wenn der Haman vorbeiging. Das hat den Haman so wütend gemacht, dass er ihn ausrotten wollte, das heißt ein ganzes Volk ausrotten wollte. Sich tief verbeugen, wenn sie über die Marktplätze gehen. Es ging ihnen um die Ehre vor den Menschen. Und da sagt Jesus im Johannesevangelium, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht. Und da merken wir, dass es uns genauso betrifft, auch wenn bei uns niemand aufsteht, wenn wir vorbeigehen. Aber wie leicht geht es uns um die Ehre der Menschen. Und Jesus sagt, dann können wir nicht glauben. Wenn wir Ehre voneinander nehmen und die Ehre vor Gott nicht suchen, wie könnt ihr glauben? Und in einer Synagoge sitzen sie in der vordersten Reihe. Das ist wahrscheinlich der Grund, dass viele Christen eben nicht in der ersten Reihe sitzen wollen, damit ihnen das niemand vorwerfen kann. Aber das ist ein kleines Missverständnis, denn die vorderste Reihe in der Synagoge war eben nicht diese Reihe hier vorne, sondern das war eine Reihe, die es bei uns gar nicht gibt. Das war nämlich hier vorne, und zwar mit dem Blick in die Versammlung. Das heißt, die hatten das Vorrecht, alle zu sehen und von allen gesehen zu werden, und zwar von vorne, nicht nur von hinten. Da würde man sie vielleicht ja nicht erkennen. Es ging also darum, auf diesen besonderen Plätzen zu sitzen, und ähnlich bei den Gastmählern beanspruchen sie die Ehrenplätze. Ich glaube, normalerweise gibt es die bei uns nicht. Also zumindest bei uns im Hauskreis haben wir festgestellt, dass es keine Ehrenplätze gibt, sondern wir sitzen meistens auf denselben Stühlen. Damals und in manchen Kulturen heute noch ist es sehr genau geregelt, wer wo sitzt, wenn man zu einem Essen einlädt. Gut, ich würde sagen, letzten Sonntag war ich auf einer Hochzeit in Berlin oder am Samstag. Es gibt da auch gewisse Regeln natürlich, dass am Hochzeitstisch, beim Hochzeitspaar dürfen nur gewisse Leute sitzen. Aber sonst, darüber hinaus, glaube ich, habe ich zumindest nicht festgestellt, dass ich auf einem Platz saß, der besonders ehrwürdig oder umgekehrt war. Aber dort gab es Plätze, die besonders wichtig waren und die wollten sie haben. Und dann, sie betrügen Witwen schamlos um ihren Besitz. Das heißt eben wörtlich dort, andere Übersetzungen sagen, sie verschlingen die Häuser. Ich denke, da ist deutlich, dass es nicht wörtlich gemeint ist, denn die Häuser werden ja dort nicht aus Korn gebaut. Was könnte hier gemeint sein? Und die Ausleger sind sich nicht ganz einig. Aber Josephus, der Geschichtsschreiber, berichtet uns eine interessante Geschichte, dass ein Jude in Rom sich als Schriftgelehrten ausgegeben hat. Und der war sehr geschickt. Man hat eine Frau kennengelernt, eine sehr vornehme Frau mit dem Namen Fulvia. Und die Frau muss sehr hochstehend gewesen sein, denn sie ist die erste römische Frau, die auf einer Münze verewigt worden ist. Und dieser Jude konnte offensichtlich sehr gut reden und hat diese reiche Römerin überredet, eine große Summe für den Tempel in Jerusalem zu spenden. Mit Erfolg. Für ihn, aber nicht für den Tempel, denn das Geld ist im Tempel nie angekommen. Diese Geschichte war allgemein bekannt. Jeder wusste davon. Und so denke ich, dass hier ein Hintergrund ist, dass Jesus hier anspielt, dass er sagt, diese Leute überreden Witwen und knöpfen ihnen das Geld ab, was es dann später auch noch in anderen christlichen Varianten gegeben hat, dass vielen Bauern ihr ganzer Hof abgeknöpft worden ist, kurz vor dem Sterben, im Namen des Reiches Gottes. Nun, Paulus sagt, wir sind jedenfalls nicht wie die vielen anderen, die mit dem Wort Gottes ein Geschäft machen. Das heißt, man muss nicht unbedingt Witwen um ihr Geld bringen, es gibt andere Möglichkeiten, Geld aus dem Christentum zu schlagen. Und das Letzte sagt er noch, sie sprechen in der Öffentlichkeit lange Gebete. Die Übersetzung, die ich erst verwendet habe, sagt, um zu verbergen, wie sie wirklich sind, sprechen sie in der Öffentlichkeit lange Gebete. Das heißt, manche meinen sogar, dass sie damit das überdecken, was sie mit den Witwen getan haben. Nun, was immer es ist offensichtlich, dass ihre langen Gebete in der Öffentlichkeit Heuchelei sind, wie Jesus an einer anderen Stelle die Jünger warnt und sagt, dass sie sich vor dieser Heuchelei hüten sollen. Ich meine, lasst euch nicht von der Heuchelei anstecken. Heuchelei ist etwas, was Gott hasst und ausdrücklich in den Sprüchen erwähnt, dass es ihm ein Greuel ist. Und dann sagt Jesus abschließend, ein sehr hartes Urteil wird sie erwarten. Und wir denken, ja, das passt, das geschieht ihnen recht, diese Heuchler, diese Gauner und so weiter und so fort. Aber mir fiel dann Jakobus 3 ein und dann kriegt man selbst einen Schrecken. Wenn er sagt, liebe Brüder, es sollten nicht so viele von euch in der Gemeinde lehren wollen, denn ihr wisst, dass wir als Lehrer von Gott besonders streng beurteilt werden. Und dann noch das Dritte, die Wertung Jesu, wo er sich dann hinsetzt in der Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtet, wie die Menschen Geld hineinwerfen. Viele reiche Leute legten große Beträge hinein. Und dann kam eine arme Witwe und warf 2 kleine Münzen hinein. 2 Lepta wörtlich. Und da rief er seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss abgegeben, während diese Frau, so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß. Das ist jetzt der Höhepunkt der Lehren Jesu. Das ist die letzte Lehre, die er hier im Tempel gibt. Und wie wichtig sie ist, zeigt uns Markus hier mit verschiedenen Hinweisen. Es heißt hier, er rief seine Jünger zu sich. Das hat Jesus ein paar Mal gemacht im Markus-Evangelium und immer bei ganz wichtigen Situationen. Das erste war natürlich, als er die Jünger berufen hat, die 12 Apostel. Er rief sie zu sich, die er bei sich haben wollte. Oder ein anderes Mal rief er seine Jünger und die Menge zu sich und sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, der muss sich selbst verleugnen. Zu ganz entscheidenden Aussagen hat Jesus seine Jünger zu sich gerufen und dann sagt er noch, wahrlich, ich sage euch, 14 Mal im Markus Evangelium braucht Jesus diesen Ausdruck. Diese Betonung, dieses noch Unterstreichen, das, was ich jetzt sage, ist ganz entscheidend, ganz wichtig. Jesus saß also dort und hat beobachtet, wie die Leute geopfert haben. Und wir vergessen so leicht, dass er das heute auch noch tut. In Hebräer 4 lesen wir, kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Unsere Kollekte schaut anders aus, da kann man nicht so gut sehen, was die Leute machen. Aber Gott sieht eben sehr wohl. Jesus sieht. Nun, im Tempel, das war natürlich nicht im Tempel selbst, da durften die Menschen ja gar nicht hinein, sondern das war im Vorhof der Frauen. Es gab ja 4 Vorhöfe, der Vorhof der Heiden, das war, wo dann die Schafe und Rinder verkauft worden sind und die Tauben und das Geld gewechselt worden ist, weil die Juden keinen Bedarf hatten für einen Vorhof der Heiden. Und dann kam der Vorhof der Frauen und das heißt nicht, dass dort nur die Frauen hinein durften, sondern das heißt, dass die Frauen nur so weit durften. Genauso wie der Vorhof der Heiden nicht heißt, dass nur Heiden dorthin dürfen, aber sie durften nicht weiter. Und die Frauen durften nicht weiter, denn dann kam der Vorhof Israels, also das heißt der Männer, und dann kam der Vorhof, der letzte, der Priester. Das heißt, das war im Vorhof der Frauen. Und dort gab es nicht nur einen Opferbeutel, sondern dort gab es 13 Opferkästen, die die Form einer Trompete hatten, oben eng und unten weit, damit viel reinpasst. 13 verschiedene, die markiert waren. die für verschiedene Zwecke bestimmt waren. Für das Holz, das man für das Feuer braucht oder und so weiter. Verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, Jesus saß vielleicht vorne an der Tür, an der schönen Tür und hat dort einen guten Überblick gehabt, was die Leute geben. Und hat eben dort, wie wir es gelesen haben, gesehen, dass manche viel hineingeworfen haben. Und diese eine arme Witwe hat zwei Lepta, die kleinste Münze, die es gab, hineingeworfen. Nun, Jesus sagt, diese Frau hat alles gegeben, was sie hatte. Ich habe mal gelesen von einem, der schrieb und sagte, wie würde heute ein Finanzberater reagieren, wenn wir den reichen Kornbauer nehmen, der sein Geld anlegt, größere Scheunen baut und eine Witwe, die die letzten 2 Cent in den Opferbeutel gibt. Nun, ich glaube, bei jedem Finanzberater hätte der reiche Kornbauer gut abgeschnitten. Und der Witwe hätte man gesagt, das ist dumm. Das soll man nicht, das darf man gar nicht, denn man muss ja auch an die Zukunft denken und so weiter. Nun, sie hat alles gegeben, sagt Jesus. Sie hat nicht gegeben, um zu bekommen. Obwohl es klar war, wenn sie wirklich alles gegeben hat, dass sie bekommen musste. Sie hat Gott vertraut, dass Gott für sie versorgen wird. Aber das war nicht ihr Hintergedanke. Geben, um zu bekommen, was heute oft gelehrt wird beim Wohlstandsevangelium. Wenn man den Zehnten gibt, dann kriegt man immer mehr. Das ist nicht der Zweck des Gebens, dass man mehr gibt, kriegt, obwohl es manchmal so ist. Aber das ist nicht der Zweck. Sondern sie gab aus Liebe zu Gott und seinem Werk. Wobei noch interessant ist, dass der Tempel, das ganze System korrupt war. Und trotzdem hat sie es gegeben, weil es für Gott war. Und finde ich wichtig, dass wenn wir geben, wir nicht mehr verantwortlich sind, was der andere mit dem Geld macht, wenn wir es für Gott geben. Was nicht heißt, dass wir leichtsinnig sein müssen und einfach jedem geben. Das ist ein anderes Thema. Nun, Jesus sagt also nichts Negatives über die Reichen, die viel gegeben haben. Es ist schön, wenn die Reichen viel geben, es ist nichts dagegen zu sagen. Nur, er vergleicht ja nicht, wie viel die Leute gegeben hat, sondern er vergleicht, wie viel sie behalten haben. Denn er sagt, sie gaben aus dem Überfluss. Ich habe mir schon manchmal gedacht, wenn für das Opfer gebetet wird und gedankt wird, und das ist völlig richtig, für das, was gegeben worden ist, denke ich mir manchmal, eigentlich sollte man mal beten für das, was behalten worden ist. Dass Gott uns Weisheit gibt, wie wir mit dem Geld umgehen, was wir behalten haben. Das eine schließt das andere nicht aus, das gehört zusammen. Und die Frage ist, kostet uns das Opfer etwas? Ihr kennt sicher die alte Geschichte von dem Schwein und dem Huhn, die vorbeigegangen sind bei einem Schild und da stand großes Missionsfest mit Schinken und Ei zum Essen. Und das Huhn sagt, da leisten wir auch einen Beitrag. Haben wir auch ein Opfer gegeben? Nein, sagt das Schwein, du hast nur eine Spende gegeben, ich gebe ein Opfer. In 2. Samuel, am Ende des 2. Samuel-Buches, haben wir die Geschichte, wo David dann dort einen Altar bauen will und ein Opfer bringen will und so weiter. Und dann sagt der Besitzer, ich schenke dir es. Und er sagt, nein, ich will es zahlen. Warum? Ich möchte dem Herrn, meinem Gott, nicht ein Opfer darbringen, das mich nichts gekostet hat. Und wie oft geben wir Gott nur von unserem Überfluss, was uns in Wirklichkeit nichts kostet. Und das ist unterschiedlich. Wie gesagt, für diese arme Witwe waren die 2 Cent ihr ganzer Lebensunterhalt. Aber für den Reichen, der 10.000 Euro im Monat verdient, wenn der 100 in die Kollekte schmeißt, das hat ihn nichts gekostet. Das hat er nicht mal gemerkt. Das geht ihm nicht ab. Und so ist die Frage, ob uns das Opfer etwas kostet. Drei Fragen zu diesen drei Abschnitten zum Schluss. Was sind unsere Erwartungen an Jesus? Haben wir auch falsche Vorstellungen, sind dann manchmal enttäuscht, dass er nicht das tut, was wir gedacht haben, was Jesus tun muss? Als Gott der Liebe müsste er doch. Dann sollten wir neu das Wort Gottes studieren, um zu sehen, wer dieser Jesus wirklich ist. Der Herr aller Herren, der König aller Könige. Die zweite Frage aus dem zweiten Teil. Ist uns die Ehre von Menschen wichtiger als die Ehre von Gott? Ist uns wichtiger, was Menschen denken, was Menschen sagen, wie wir vor Menschen dastehen? Und das Dritte, was kostet uns die Nachfolge? Wenn sie uns nämlich nichts kostet, dann ist es keine Nachfolge. Wir haben erst in einem Lied gesungen, mein ganzes Leben gebe ich dir. Das singt sich so leicht. Aber die Frage ist, meinen wir das wirklich? Unser ganzes Leben gehört ihm. Und das heißt, alles, was wir haben, gehört ihm. Das klingt so fordernd, das klingt vielleicht negativ. Dann denkt man, na, also mit sowas will ich heute nicht nach Hause gehen, darüber nachdenken, was mich die Nachfolge kostet. Aber wenn uns das negativ klingt, dann ist es, weil wir das Evangelium noch nicht verstanden haben. Denn Jesus erzählt dieses Gleichnis und sagt, die neue Welt Gottes ist mit einem Schatz zu vergleichen, der in einem Acker vergraben war. Ein Mensch fand ihn und deckte ihn schnell wieder zu. In seiner Freude verkaufte er alles, was er hatte und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Und das ist so, so entscheidend. Er verkaufte alles. Er gab alles her. Er hielt nichts mehr zurück, sein ganzes Leben. Aber nicht mit Jammern und traurigem Gesicht, sondern mit Freuden. Warum? Weil er wusste, wie wertvoll der Schatz ist. Und diese Witwe wusste also, was sie in Gott hatte und war bereit, alles zu geben. Und auf dem Hintergrund können wir das überlegen und sagen, ja, ist es wirklich, wie wir es gesungen haben, dass mein ganzes Leben Gott gehört, dann wird er uns segnen und zum Segen setzen. Amen.